Meine Damen und Herren, dann herzlich willkommen zu unserem zweiten Vortrag. Ich darf Ihnen ganz kurz vorstellen, Herr Dr. Claudio Caspar hat BWL studiert, bei mir anschließend promoviert. Seinen vollständigen Lebenslauf finden Sie bei uns auch noch auf der Lehrstuhl-Homepage, weil er auch immer noch, was mich ja sehr freut, als Gastwissenschaftler bei uns aktiv ist. Und wenn der ein oder andere Studierende noch dabei ist, er betreut ab und zu noch Abschlussarbeiten und dann sieht man sich vielleicht auf dem Wege mal wieder. Promoviert hat er übrigens, das hat er eingangs kurz gestanden, in dem Raum, in dem er sich jetzt gerade befindet, den Sie jetzt sehen. Also von daher weht so ein bisschen akademische Weihen jetzt hier sozusagen durch die Online-Welt. Aber deswegen ist er heute nicht hier, sondern er ist in seiner Eigenschaft bei uns als Geschäftsführer von Schalke 04 E-Sport. Und E-Sport ist ja ein Bereich, der bei uns in Deutschland vielleicht nicht jedem was geläufig ist, aber doch weltweit, wie man schon an dem Foto hier sieht, durchaus Beachtung hat. Ja, Claudio, dann würde ich mal sagen, ich übergebe Ihnen das Wort und mache mich stumm, wie immer an Sie gerichtet, gerne schon mal Fragen während des Vortrages in den Chat. Dann machen wir es so wie eben. Ja, besten Dank.
Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte und auch von mir herzlich willkommen zum zweiten Vortrag des heutigen Abends. Ich glaube, es wird in einer bestimmten Art ein Kontrastprogramm zum Herrn Henningsen, wobei ich viele Themen, die der Herr Henningsen angesprochen hat und auch die Werte, die dahinter stehen, tatsächlich teile. Und ich glaube, wo es jetzt bei uns ist dran oder wo wir dran arbeiten, ist halt jetzt diese Werte, wie gesagt, teile, dann in die Zukunft zu übersetzen und halt für unsere Belegschaft, die ja aus einem ganz anderen Bereich kommt und auch aus einem sehr digitalen Umfeld kommt, dann zu übersetzen. Und darüber wird sich heute mein Vortrag im Wesentlichen ja, drehen. Wichtig ist bei uns, glaube ich, wir sind natürlich ein sehr öffentlichkeitswirksames Unternehmen, ein Unternehmen der Entertainment-Industrie, sodass wir nicht nur eine soziale Nachhaltigkeit im Hinblick auf unsere Mitarbeiter haben. Und da mache ich mir auch gar nicht so große Gedanken, weil die meisten oder eigentlich alle von denen sind insofern motiviert, weil das deren Hobby ist, was sie hier zum Beruf gemacht haben mit dem Spielen. Und weil das auch das ist, wofür sie brennen. Also da haben wir vielleicht dann nicht so ein Thema wie in klassischen Unternehmen. Bei uns ist das Thema soziale Nachhaltigkeit aber trotzdem ein ganz, ganz wesentliches Thema, weil die Community, mit der wir sprechen, eine sehr junge Community ist. Und weil wir sie mit einem Thema ansprechen, was man ja durchaus auch etwas kritischer sehen kann, oder was auch oft kritisch gesehen wird, von ja, auch vielleicht dann der etwas älteren Generation. Und das sind so Themen, die uns im Rahmen der sozialen Nachhaltigkeit beschäftigen und dazu gleich mehr, vielleicht nochmal ganz kurz zu mir. Ich bin 42 Jahre alt, komme eigentlich aus dem klassischen Sportbusiness. Das heißt, habe 11 Jahre lang Erfahrung im Finanzbereich bei unterschiedlichen Clubs. Vor Corona konnte man das immer noch gefahrlos berichten. Jetzt aktuell mit der Entwicklung bei Schalke muss man sich dann schon ein paar mehr Diskussionen stellen. Von daher bin ich ganz froh, dass das heute nicht das Thema ist. Aber auch da kann man, gibt es natürlich immer verschiedene Perspektiven und da können wir auch gerne mal diskutieren bei einem frischen Felddienst in anderer Gelegenheit. Wie gesagt, komme seit 11 Jahren im Corporate Finance Bereich, im Controlling Bereich, habe dann promoviert beim Herrn Professor Littgemann zum Thema Controlling im Teamsport. Bin letztendlich, glaube ich, ganz gut vorbereitet, was Sportbusiness anbetrifft und was die betriebswirtschaftliche Seite des Businesses anbetrifft und habe auch auf Schalke natürlich ganz viel gesehen, was in diese Richtung geht. Und jetzt seit 2015 dann in einem Konzernentwicklungsprojekt, wo wir den Auftrag vom Vorstand damals bekommen haben, nach Bereichen zu sehen, die unser Geschäftsmodell so ergänzen, dass wir gegebenenfalls schneller wachsen als der Wettbewerb. Und ich weiß noch wie heute, dass wir relativ zügig auf das Thema E-Sports gekommen sind. Damals für mich glaube ich, für die meisten noch ein sehr ja, ein Feld, was mit dem ich mich vorher nicht beschäftigt hatte. Ich hatte als Jugendlicher natürlich mit Computerspielen zu tun, wobei ich so die Generation vom C64 bin. Ich weiß nicht, ob das noch jemand was sagt. Das war halt somit so der erste Personal Computer, der, glaube ich, eine weite Verbreitung gefunden hat, dann ein bisschen Konsole gespielt habe und dann war auch meine Jugend damit eigentlich zu Ende. Und bin dann lange Jahre damit eher nicht in Berührung gekommen und habe mich, wie gesagt, dann ab 2015 auf einmal damit auf der Business-Seite beschäftigt und war direkt fasziniert von der Entwicklung, die der E-Sport seit den letzten 20 Jahren genommen hat. Und ich glaube, für viele ist das Thema E-Sports jetzt neu. Für die, die schon ewig im E-Sport sind, ist das eben nicht, weil so auch die ersten LAN-Partys, und ich glaube, das ist ja zumindest, das ist ein Begriff, wo sich Leute getroffen haben in großen Hallen, versucht haben, ihre Computer zusammenzuschließen und dann eben mit diesen Computern versucht haben, gegeneinander Spiele zu spielen. Das waren so die Anfänge. Und mittlerweile, und das sehen wir hier auf dem Foto, füllt das ganze Stadien und eben auch Bildschirme, das heißt, sehr, sehr viele Menschen, insbesondere im jungen Alter, schauen sich heutzutage E-Sports-Veranstaltungen an auf Kanälen wie Twitch, YouTube etc. Und es hat sich schon zu einer sehr dynamischen Industrie entwickelt. Und in dieser Industrie bewegen wir uns. Und ja, jetzt schieße ich einfach mal los. Ich bitte diejenigen, die mit E-Sports vielleicht noch nicht so starke Berührung haben, dass wir die Fragen vielleicht dann im Nachhinein nochmal so. Ich versuche auf alle möglichen Eventualitäten einzugehen. Ich habe schon alles erlebt in den Diskussionen in den letzten Jahren, aber man muss halt gucken, dass man sich dem Thema so ein bisschen nähert. Ja? Also wer sind wir? Wir sind der E-Sports-Arm von Schalke 04. Ich sage jetzt mal ein bisschen ketzerisch aktuell der erfolgreichere Teil von Schalke 04. Wir sind auch schon mal deutscher Meister geworden, mit in FIFA und in Pro Evolution Soccer und sind aber wesentlich unterwegs. Und das unterscheidet uns im Wesentlichen von anderen Fußballclubs oder von anderen klassischen Sportorganisationen, die auch E-Sport machen, in League of Legends. League of Legends ist ein Spiel, und vielleicht kann der eine oder andere mal parallel bei YouTube League of Legends eingeben, der es noch nicht gesehen hat und kann sich mal ein kurzes Video anschauen. Das ist ein klassisches MOBA-Game. Das ist ein Strategiespiel, wo zwei Teams mit jeweils 5 Spielern gegeneinander spielen und versuchen, die gegnerische Basis zu erobern. Vielleicht mal so in ganz kurzen Skizzen. Das Spiel gibt es seit 2009, spielen pro Monat 100 Millionen Menschen. Und dort hat sich im Peak ein Wettbewerb entwickelt, der in mehreren Ligen über die ganze Welt verteilt gespielt wird und wo es mittlerweile auch Profispieler gibt. Und ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Also diese Profispieler, die auch wir unter Vertrag haben, verdienen schon sehr ordentlich im sechsstelligen Bereich pro Jahr in Europa und im siebenstelligen Bereich in Asien. Und letztendlich haben Sie vielleicht auch die Bild-Zeitungs-Schlagzeile gesehen, haben wir ja letztens auch den ersten Transfer aus Deutschland nach Amerika gemacht. Für eine sehr erkleckliche, fast siebenstellige Summe in Euro, wo sich jetzt hier ein Sportbusiness entwickelt hat, in der Spitze bei League of Legends, was vergleichbar ist mit Fußball, wenn es auch noch nicht die Dimension entwickelt hat. Und vielleicht hier das erste Verständnis zu E-Sport. E-Sport ist nicht ein Sportspiel. Fußball, Handball, Basketball, Eishockey, Biathlon übersetzt in ein digitales Spiel. Also ich mache das dann, ich spiele jetzt nicht einfach Bass, Fußball, digital, sondern für mich ist E-Sport letztendlich das professionelle Gaming und das kann grundsätzlich jedes Spiel sein. Ja, wir sehen da draußen, es gibt unterschiedliche Computerspiele, die sich zu einem E-Sport entwickelt haben. Und in der Spitze sind das halt so Titel wie League of Legends, was ich gerade angesprochen habe, Dota 2, was so ähnlich ist, aber auch Counter-Strike, Rainbow Six, etc. pp. Aber auch so Kartenspiele also auch digitale Kartenspiele, World of Warcraft ist vielleicht ein Begriff. Das sind halt Spiele, die einen kompetitiven Charakter aufweisen, die in der Regel auch online gegeneinander gespielt werden können und die dann entweder über einen Ligenbetreiber oder halt über den Spielehersteller selbst auch ein Ligensystem oder ein Tournament-System, also ein Turniersystem entwickelt haben, wo man sich auf globaler Ebene, auf regionaler Ebene, auf lokaler Ebene virtuell im Raum trifft und dann eben gegeneinander spielt. So, und ich glaube, was für uns halt entscheidend war, ganz am Anfang unserer Reise durch den E-Sport, dass wir gesagt haben, wir wollen das richtig machen. Und wenn wir in diesen Markt einsteigen, dann wollen wir eben nicht nur mit FIFA das Fußballspiel oder Pro Evolution Soccer, das Fußballspiel von Konami, das wir mittlerweile auch machen. Wenn wir da einsteigen, dann wollen wir das mit einem echten E-Sports-Titel machen, Anführungszeichen. Und sind halt sehr früh, und darüber bin ich immer noch glücklich heute, in League of Legends eingestiegen. Warum damals in League of Legends? Zum einen haben wir gesehen, wie gesagt, dass es eine sehr, sehr, sehr hohe Spielerzahl hat, auch schon eine sehr hohe Zuschaueranzahl hat auf Twitch und auf YouTube. Das sind so die wesentlichen Streaming-Plattformen. Damals noch nicht so viele wie heute, also vielleicht als erste Zahl, damit Sie eine Vorstellung bekommen, unsere Spiele in den am Spieltag am Wochenende, wenn unsere League of Legends Top-Mannschaft spielt, dann gucken sich das bis zu 600.000 Menschen an. Letztes Jahr hatte die Liga im Finale im Summer Split über 1 Million Zuschauer auf dem Stream. Das sind aktuell größere Zahlen, als sich die Spiele von Schalke 04 in der Bundesliga bei Sky anschauen, ja. Kann man nicht ganz vergleichen, weil es eben das eine ist halt frei und zugänglich und das andere ist halt Pay-TV. Aber man sieht halt daran, dass es schon eine sehr, sehr hohe Zuschauerzahl gibt. Und vergleichbar eben mit ganz, ganz vielen Sportarten. Und vielleicht dann noch die letzte Einordnung hier. Unsere europäische League of Legends Liga ist die am schnellsten wachsendste Liga in Europa gerade und ist bereits nach der einen oder anderen Studie eben an dritter Stelle nach so europäischen Ligen wie Champions League und Europa League, also die Fußballligen, aber halt noch weit abgeschlagen, ja, und das vielleicht eins worden. So, und was machen wir? Wie gesagt, wir haben 4 Mannschaften gerade auf dem Feld, auf dem digitalen Feld, in 3 unterschiedlichen Spielen, in League of Legends, gerade schon etwas intensiver diskutiert, und eben dann in FIFA und in Pro Evolution Soccer, in den beiden Fußballspielen. FIFA und Pro Evolution Soccer funktionieren als Sportbusiness, als E-Sport etwas anders als League of Legends. Ist natürlich auch für uns wichtig, um halt als auch Fußballverein die Brücke zu schlagen zu unseren klassischen Fans, ja, und auch die Brücke zu schlagen zu klassischen Sponsoren. Aber vielleicht zur Einordnung, ein FIFA-Spieltag gucken sich in der virtuellen Bundesliga 3.000, 4.000, 5.000 Menschen an. Und ich glaube auch FIFA, das führt aber zu weit, die Diskussion, funktioniert als Spiel halt anders. FIFA funktioniert eher als Influencer-Titel. Also wir haben bei uns einen der größten deutschen FIFA-Influencer, der Tim Latka. Wenn der halt seinen Stream anstellt, jeden Tag, dann gucken dem 3.000, 4.000, 5.000 Leute zu. Und der erreicht halt insofern brutto dann auch schon ein sehr, sehr, sehr großes Publikum über die Zeit. Aber eben nicht dann das FIFA-Turnier oder eben nicht dann die virtuelle Bundesliga, ja, sondern das ist dann eher tatsächlich stark Entertainment-Influencer-orientiert. Wir sitzen in Berlin und in Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen natürlich. In Gelsenkirchen ist der Teil, der sich um Fußball dreht, natürlich auf dem Berger Feld, da bei der Heimat, auf der Heimat von Schalke 04 beheimatet. Und in Berlin sitzen wir mit unserer League of Legends Arm, mit unserem Gaming Office. Sie sehen hier auf der Folie 2 kleine Fotos aus dem Bereich. Das hat, warum Berlin? Berlin ist halt die europäische League of Legends Liga beheimatet. Und um halt einen regelmäßigen Reisebetrieb zu verhindern und den Trainingsbetrieb und dass die Produktion der Spieltage entsprechend professionell aufstellen zu können, haben wir uns hier nach Berlin begeben. Wir sind aktuell schon, und das macht mich stolz, seit 2016 ja erst am Markt mit unserem Startup, sind wir jetzt die Nummer 1 E-Sports-Brand in Deutschland. Also ich glaube, relativ viele Menschen haben schon mal mitbekommen, dass Schalke 04 E-Sports macht, auch wenn noch nicht jeder weiß, was so die Unterschiede zu League of Legends und FIFA etc. ist. Vielleicht noch mal ganz kurz, warum machen wir das? Ja, also viele, und das ist immer noch so, aber mittlerweile etwas weniger, seit 2015 müssen wir uns, also mein Geschäftsführerkollege und ich, uns sehr oft Fragen gefallen lassen, warum geht eigentlich ein Fußballclub, warum macht der jetzt E-Sport? ja, das hat doch mit Sport, also A, hat es mit Sport nichts zu tun. Ja, das ist ja dann immer so die erste Diskussion, der ich mich gar nicht stellen will, weil ich die tatsächlich für verfehlt halte. Können wir ja gleich nochmal vielleicht im Anschluss diskutieren. Und B, das hat ja mit Fußball und mit einer Tradition von einem Unternehmen, was es seit 1904 gibt, eben nichts zu tun. Ich glaube, dass diese Sichtweise aus ganz vielen Richtungen falsch ist. Und ich glaube auch, dass diese Sichtweise aus ganz vielen Richtungen gefährlich ist. Und hier die Folie zeigt vielleicht mal so ein bisschen den betriebswirtschaftlichen Hintergrund, warum wir das machen. Und ich glaube, die meisten kennen das aus ihrem Studium. Das ist halt eine sehr einfache Portfolioanalyse. Ja, wenn man sich mal anschaut, wie sich das Sportbusiness grundsätzlich entwickelt hat seit 2000 Jahren. Also ich fange immer an bei den wahrscheinlich Gladiatorenkämpfen im alten Rom. Das war vielleicht so die erste große Sportveranstaltung, die Zuschauer angezogen hat, bis heute. Dann sehen wir grundsätzlich, dass Sportbusiness eigentlich immer wächst. Das ist ein wachsendes Business, und ist halt ein starker Teil der Entertainment-Industrie. Und ich glaube, tatsächlich sind es halt wahrscheinlich so ein paar kulturell angelegte Artefakte, die wir Menschen in uns tragen, wenn ich, wie gesagt, an Gladiatorenkämpfe denke, die das halt attraktiv machen. Ja, so. Und ich komme noch aus einer Zeit, bin 1978 geboren. Wusste zu meiner Zeit in den 90ern, wer deutscher Meister im Eishockey ist. Ich wusste, wer Boxweltmeister ist. Ich wusste, wer im Handball gerade die Mannschaft ist, die da führt, und Basketball teilweise auch. Und was wir ja sehen, die letzten 20 Jahre, dass der Fußball schon sehr stark in den Vordergrund gerückt ist und mehr oder weniger relativ viele andere Sportarten verdrängt hat. Und König Fußball, in dem wir uns ja glücklicherweise dann mit der Mutter bewegen, eben auch zur absoluten Cash-Cow geworden ist. Ja. Wir sehen aber auch, und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Thema, wie es mein Vorredner dann im Bierabsatz hat. Wir sehen aber auch, dass wir strukturell ein Problem haben im Fußball. Und dieses strukturelle Problem heißt Durchschnittsalter der Zuschauer im Stadion. Und das liegt aktuell bei 42. Also gerade ich. Ja, also ich bin gerade der durchschnittliche Fußballzuschauer. Und warum bin ich das? Weil ich, als ich jung war, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Da gab es nur zwei Möglichkeiten: entweder Freiwillige Feuerwehr oder eben Fußball. Und wir sind halt aus der Tür rausgefallen und haben jeden Tag Fußball gespielt. Wenn ich mir meine Kinder anschaue, dann ist dieser Automatismus nicht mehr da. Und dieser Automatismus führt dazu, dass man sich Gedanken machen muss. Und wir sehen halt, dass dieser Automatismus eben nicht mehr da ist an der Altersstruktur der Leute, die bei uns ins Stadion gehen. Ja, also der durchschnittliche Fußballfan in Europa ist 42. Und es ist gar nicht so fußballexklusiv. Der durchschnittliche Rugby-Fan ist, glaube ich, 43. Und der durchschnittliche American Football-Fan ist in einer ähnlichen Kategorie. Also wir sehen, dass so diese klassischen Ballsportarten, die ja immer schon ein großer Zuschauermagnet waren und sind, dass die ein Alterungsproblem haben. Und jetzt, der Professor Littmann hatte vorhin in einem Vorgespräch die Super League angesprochen. Auch das ist ja ein Thema, was man gerne nochmal bei anderer Gelegenheit diskutieren kann. Aber eine Sache hatte der Präsident von Real Madrid meines Erachtens nach ganz treffend angesprochen, auch wenn er die falsche Ursache angesprochen hat. Er hat gesagt, wir müssen den Wettbewerb attraktiver machen und das Spiel kürzer, weil es ist zu lang, die 90 Minuten. Weil die junge Generation das so nicht mehr guckt. Ich glaube, die Länge ist nicht das Problem. Ich glaube, dass das Problem ist, wenn ich mir meine Kinder anschaue, dass die zum einen vollkommen andere Entertainment Needs haben, ja, andere Entertainment Bedürfnisse. Und ich glaube, der Schlüssel liegt in Komplexität. Für mich, und das musste ich mir tatsächlich anhören, als ich in E-Sports reingeschnuppert bin. 2015 habe ich mich mit einer Industrieikone getroffen und dann saßen wir da am Tisch und wir haben uns vorgestellt und dann irgendwann haben wir dann uns die Präsentation angeschaut und haben uns da ein bisschen aufleveln lassen. Und irgendwann schaut mich der Vertreter des E-Sports an und sagt, naja, wisst ihr, was euer Problem ist? Ihr denkt nicht komplex genug. Und das war halt so nett ausgedrückt für: Ihr seid ein bisschen unterbelichtet. Das ist natürlich schwierig für jemanden, der einen Doktortitel hat, das erstmal zu akzeptieren. Mittlerweile glaube ich, er hat recht. Ich glaube, das Problem ist, dass die junge Generation, wahrscheinlich auch evolutionsgetrieben, unsere Gehirne immer komplizierter werden. und dass wir eine andere Art von, dass zumindest teilweise eine andere Art von Entertainment benutzt wird und die wesentlich mehr strategische Tiefe braucht, die wesentlich mehr, vielleicht auch mehr Impulse, mehr kurzfristige Impulse, also die Aufmerksamkeitsspanne sich tatsächlich verringert. Aber ich glaube, im Wesentlichen geht es um Komplexität. Und wenn man sich League of Legends beispielsweise anschaut, das ist ein Spiel, das hat so viel Tiefe, dass ich wahrscheinlich, und ich gucke es jetzt seit 3 Jahren mit steigender Begeisterung, nur 10% dieses Spiels verstehe, weil ich es eben selber nicht spiele. Und selbst wenn ich spielen würde, unsere Trainer, unsere Scouts, unsere Spieler, die das halt professionell betreiben, auch die verstehen nur 30%, 40% dieses Spiels. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Und wir sehen jetzt, und deshalb bin ich auch glücklich, dass Schalke 04 die Entscheidung getroffen hat, hier einzusteigen. Wir sehen halt oben in der Portfolioanalyse die Question Marks, der E-Sport. Insgesamt als Branche ist der am stärksten wachsende Sportbereich der Welt mit weitem Abstand, also mit sehr hohen Wachstumsraten. Immer noch im Umsatz klein, aber tatsächlich haben wir hier ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich die Eyeballs der jungen Generation ist genau da. Der durchschnittliche League of Legends-Fan ist 23. Da sehen wir, wo das Problem liegt. Und eigentlich ist das die einzige Zahl, die ich damals brauchte, um zu bemerken, dass wir uns hiermit beschäftigen müssen. Es sind genau 20 Jahre Unterschied im Durchschnittsalter zu dem, was wir im Kerngeschäft machen. So. Und daneben läuft halt der E-Sport auf ganz vielen Megatrends, die uns, glaube ich, beschäftigen. Wir alle laufen mittlerweile mit dem Smartphone vor der Nase rum. Das heißt, Digitalisierung ist ein Riesenthema. Gamification ist ein Riesenthema. Games an sich ist schon der größte Teil der Entertainment-Industrie. Also neben TV, neben Netflix etc. ist Gamification eigentlich das, womit die meisten Menschen jetzt schon ihre Freizeit verbringen. Und ja, und letztendlich ist das der digitalste Sport der Welt. Also alle anderen Sportarten versuchen zu digitalisieren. Und der E-Sport geht genau den anderen Weg. Ja, der ist digital und versucht jetzt ins Stadion reinzukommen, ja, damit man noch vielleicht mehr Leute davon begeistert. So, das waren die Themen, die uns dazu bewogen haben, zu sagen, E-Sports, das müssen wir uns anschauen, da müssen wir einsteigen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, mittlerweile auch angekommen. Die Entscheidung damals, 2016, war sehr weitsichtig. Was wollen wir schaffen? Also wir verstehen uns tatsächlich, und das ist auch gar nicht negativ gemeint und auch gar nicht, ich meine, das wird ja mal dann so ein bisschen von der Fankultur auch mal angegriffen. Wir verstehen uns als Entertainment, wir verstehen uns als Teil der Entertainment-Industrie. Das heißt, was wir eigentlich eben am Ende wollen, wenn unser Unternehmen sich entwickelt hat, wir wollen 24/7 entertainen Content liefern, um halt unsere Zuschauer, unsere Fans von dem zu begeistern, was wir tun. Ja, und hier steht dann sowas wie Disney. Letztendlich liegt unser Fokus darauf, Content zu produzieren, der gerne geschaut wird, der die junge Generation, mit der wir uns beschäftigen, eben interessiert und an uns fesselt. Und das geht auf unterschiedliche Weise. Ja, das geht mit Ninja hier, das ist ein Influencer. Das geht halt über Influencer, die wir an Bord holen. Das geht über die Peak, dann über den professionellen E-Sports. Und das geht dann eben auch über das, was gerade League of Legends vielleicht macht. Es wird demnächst eine Netflix-Serie geben zu diesem ganzen Kosmos von League of Legends. Und wir denken tatsächlich, um es mal vielleicht dann noch ein bisschen in die Zukunft zu denken, wir denken auch tatsächlich darüber nach, über unsere Entwicklung irgendwann ein Anime zum Beispiel zu produzieren. Ja, also in die Richtung denken wir. Internationale Expansion ist gerade natürlich ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber wenn wir das hier machen, dann müssen wir uns mit Asien beschäftigen, weil da ist der Markt schon riesig. Wir müssen uns mit den USA beschäftigen, weil eben auch da starke Wettbewerber sich bewegen und da auch der Markt riesig ist. Das Schöne am E-Sport ist, glaube ich, dass er der erste Sport ist, der wirklich grenzenlos stattfinden kann. Überall da, wo eine Internetleitung liegt, kann man diesen Sport betreiben. Und am Ende wollen wir eine Lifestyle-Brand entwickeln, eine neue Brand. Und da unten steht Hashtag 04. Das ist etwas, wo ich von begeistert bin, weil es uns halt in ganz vielen Dingen berührt und für uns halt auch das einer der Kernwerte ist, zu dem komme ich gleich. Hashtag 04 ist unsere Marke. 04 hat sich entwickelt tatsächlich aus der E-Sports-Community, weil die E-Sports-Community halt mit 1904 oder Schalke 04 nicht viel anfangen konnte und weil auch die Moderatoren im Cast, so nennt sich die Produktion, immer Englisch reden. Und dann wurde halt aus 04, haben halt die Zuschauer immer verstanden, 04. Also mehr oder weniger keine Angst, mit ein bisschen Denglisch dazwischen. Und das ist jetzt etwas, was wir vor uns hertragen, weil es, glaube ich, für unsere Organisation auch zutreffend ist. Dann komme ich direkt zu unseren Kernwerten. Und ich glaube, so ein Stück weit würde der Herr Henningsen denen genauso zustimmen. Auch hier sind sie jetzt halt übersetzt in Gaming, Gamersprache und sind ja auch letztendlich die Schalke 04-Werte eben auch übersetzt. Also ganz oben 04. Das ist etwas, wenn wir, ich mache es ganz plastisch, wenn wir vor zwei Entscheidungen stehen, wobei die eine vielleicht etwas mutiger ist als die andere, dann wählt unsere Organisation die mutigere Entscheidung. Wenn wir unsere Mitarbeiter befähigen wollen, selber, also wir sind sehr daran interessiert, dass unsere Mitarbeiter eigene Entscheidungen treffen und diese auch mutig sind. Und deshalb ist das immer der Wert, den wir vor uns hertragen. Also wir treffen mutige Entscheidungen, wir sind couragiert, wir gehen neue Wege, wir versuchen Dinge. Wenn sie schief gehen, dann lernen wir da draus und dann versuchen wir beim nächsten Mal wieder was anderes. Das muss auch so sein, weil wir tatsächlich gerade im Content-Bereich eine ganz andere Zielgruppe ansprechen, als es der Fußball anspricht. Das ist wesentlich weniger tradiert, das ist wesentlich mutiger, das ist auch eine wesentlich andere Sprache. Und ganz zu Beginn, als wir angefangen haben, als Fußballclub uns im E-Sports, in den E-Sports einzusteigen, sind wir da mit einer relativ, ja, Arroganz würde ich es nicht nennen, aber man hat natürlich gedacht, wir kommen jetzt hier als Fußballverein, wir wissen, wie Sportbusiness funktioniert und wir zeigen jetzt den E-Sports-Organisationen mal, wie es halt funktionieren sollte. Das haben wir relativ schnell verstanden, dass das beispielsweise im Content-Bereich nicht funktioniert. Im Content-Bereich ist das eine ganz eigene Community und die muss auch so angesprochen werden, wie die Community eben tickt. Und so, dass wir insbesondere im letzten Jahr unser Content-Team mehr oder weniger komplett umgekrempelt haben und uns mehr oder weniger komplett von der Fußball-Kommunikation verabschiedet haben, ja, und hier eine sehr starke 04-Komponente reinbringen. Der zweite Kernwert, Grind, ist eigentlich harte Arbeit auf Gamersprache. Das ist etwas, was mir grundsätzlich sehr wichtig ist, weil es das auch, glaube ich, ausdrückt, für was Schalke 04 als Kumpel- und Malocher-Club steht, nämlich jeden Tag versuchen, besser zu sein als gestern, jeden Tag aus der Komfortzone auszubrechen und eben alles rauszuhauen und darauf zu vertrauen, dass harte Arbeit immer sich auszahlt. Die Frage ist halt nur wann. Ja, also das ist dieser Grind-Gedanke. Und Care, auch ein wesentlicher Aspekt, glaube ich, der uns der aus unserer DNA stammt, aber der Geschäftsführung auch der E-Sports GmbH sehr wichtig ist, ein starker Care-Gedanke im Sinne von, wir kümmern uns um uns, also um unser Team, wir kümmern uns um unsere Fans, wir kümmern uns um unsere Community. Wir wollen das, was den E-Sports auszeichnet, nämlich eben eine relativ friedliche, aufgeschlossene Community zu sein, das wollen wir leben, da wollen wir unseren Beitrag zu leisten. Und Care heißt jetzt aber auch nicht, für mich, dass jetzt bei uns immer Spaß und Freude und keine Konflikte am Arbeitsplatz herrschen. Im Gegenteil, für mich ist Care halt auch ein Care ist für mich halt ein Thema, wo ich kümmere mich auch um meine Teammitglieder, wenn ich halt Kritik äußere. Ich kümmere mich um meine Teammitglieder, wenn ich in einen Konflikt gehe. Ich kümmere mich um meine Community, wenn ich halt Konflikte aushalte und eben auch in ein Streitgespräch reingehe. Natürlich mit dem notwendigen Respekt und mit dem notwendigen Augenmaß, aber für mich heißt Care halt nicht absolut immer Konflikten aus dem Weg zu gehen, ganz im Gegenteil, ja. Also Care 04 Grind, unsere Core Values. Der Henningsen hat vorhin gesagt, wir schreiben die nicht nur an die Wand, sondern wir leben die. Also wir leben die auch, aber lustigerweise haben wir es auch bei uns an die Wand geschrieben. Also 04 ist bei uns im Eingangsbereich, im Gaming Office, und jeder, der zu uns kommt, der macht davor ein Foto. Ist auch irgendwo Bestätigung. Grind ist im Academy-Raum, da wo das Nachwuchsteam spielt, weil die noch ein Stück weit sich beweisen müssen und vielleicht noch etwas härter arbeiten müssen als die gestandenen Profis. Und Care ist aktuell an der Wand, wo unser Staff sitzt, wo das Team sitzt, was sich um alles andere kümmert. Ja, also letztendlich versuchen wir, diese Kernwerte dann eben auch transparent zu zeigen. Und wenn ich im Hinblick auf soziale Nachhaltigkeit schaue, dann hat das bei uns halt verschiedene Komponenten. Und ich bin sehr stolz darauf, dass Schalke 04, wie gesagt, in E-Sports eingestiegen ist. Auch aus der Perspektive heraus, dass der E-Sports ja ein Stück weit auch Stereotype provoziert. Und das sieht man beispielsweise bei der Diskussion, die der DFB um dieses Thema hat, der DOSB um diese Themen hat, ja, wo es tatsächlich Berührungsängste gibt. Das fängt im Kleinen, im lokalen Fußballclub an oder Sportclub und hört er dann auf der Verbandsebene eben auch nicht auf. Für mich ist der E-Sport der Sport der digitalen Generation, also aller der jetzt aktuellen jungen Menschen und aller Nachfolgenden. Das muss uns ganz bewusst sein. Jede nachfolgende Generation wird sich mit diesem Thema auseinandersetzen, ja. Und ich glaube, man kann jetzt meine zwei Möglichkeiten als aktuelle Generation. Man kann das ablehnen. Man kann versuchen, den Jungen und Jugendlichen zu erklären, dass sie da machen, falsch ist. Oder man kann halt versuchen, seine Erfahrung damit einzubringen, die man jetzt in unserem Fall aus halt 100 Jahren Sportbusiness hat, aber eben auch aus 100 Jahren Erfahrung damit, wie man mit jungen Menschen umgeht, die sich in einem sportlichen Wettbewerb messen wollen. Und man kann halt die Enkel, so wie es hier steht, befähigen, damit verantwortungsvoll umzugehen. Ja. Und ich bin davon überzeugt, dass die erste Variante noch nie funktioniert hat. Bei keiner Entwicklung, die wir da sehen, hat das funktioniert. Hilft einfach nur oder ist vielleicht für eine Generation dann noch eine Möglichkeit, irgendwo die Funktionärsposten zu behalten oder eben auch nicht. Funktioniert aber langfristig nicht. Und ich glaube, Schalke hat hier den richtigen Weg gewählt und nimmt Verantwortung wahr, versucht das mitzugestalten und versucht dann eben auch die DNA von Schalke 04 mit reinzubringen. Was ist unsere Leitidee? Wir glauben, dass der E-Sport uns die Möglichkeit gibt, das erste Mal wirklich inklusiv, das erste Mal wirklich genderneutral unterwegs zu sein, barrierefrei, grenzenlos, über regionale Grenzen hinweg ist das ein Sport, der miteinander ausgeführt werden kann. Und ich glaube, wir sehen halt auch in der Pandemie, da sehen wir auch, dass die Zahlen, gerade was das Gaming anbetrifft, stark ansteigen. Die einen werden es negativ interpretieren. Es gibt aber auch eine positive Interpretation. Der E-Sport, das Gaming hilft gerade ganz vielen jungen Menschen da draußen mit dieser pandemischen Situation umgehen zu können, weil sie sich eben virtuell mit ihren Freunden treffen können und die können meines Erachtens nach, die können auf der Straße gegenüber wohnen oder die können halt in Frankreich leben. Man kann sich trotzdem treffen, man kann sich austauschen und ich glaube, eine Sache müssen wir uns halt verdeutlichen. Alle die Spiele, die sich zum E-Sports entwickelt haben, haben eine starke virtuelle Community-Komponente. Das heißt, da wird viel kommuniziert, da wird viel Spaß gehabt, da wird viel miteinander im Wettbewerb gestanden. Eben halt vorm Rechner und dann mit einem Headset auf den Ohren. Nichtsdestotrotz viel sozialer Austausch. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit ein Thema, was auch immer ein bisschen untergeht in der Diskussion. Unser CSR-Ansatz, und der ist, wie gesagt, ein wesentlicher Bestandteil auch der Management-Überlegungen bei uns, Werte schaffen, Generationen verbinden. Und wir versuchen letztendlich so die Stigmatisierung des E-Sports, die in der öffentlichen Wahrnehmung ja immer noch gern gemacht wird, dass wir das so ein Stück weit in eine andere Perspektive geben. Und hier sehen Sie ja, habe ich mal die wesentlichen Vorurteile, gewaltverherrlichend, isoliert, macht süchtig und ist ungesund aufgepackt und habe da mal provokativ ein paar Fotos dazu gepackt, die wir so sehen, wenn wir uns in der E-Sports-Szene unterwegs sind. Ja. Gewaltverherrlichen. Natürlich sind viele E-Sports-Spiele, haben Anteil von Gewalt, beziehungsweise muss man den Gegner besiegen. Ja. Wir selber sagen, dass wir Eco-Shooter nicht ins Programm aufnehmen, sondern wir dann eben bei League of Legends, MOBA Games, FIFA und Farm-Simulatoren, was weiß ich, was es da draußen alles gibt, eben verbleiben. Uns muss aber bewusst sein, dass fast jeder Sport, der irgendwo draußen erfolgreich ist, Boxen ist ein plakatives Beispiel, aber auch Eishockey, Fußball, eine Gewaltkomponente hat. Ja, und ich glaube, das ist jetzt etwas, was man sicherlich kontrovers diskutieren kann. Ich glaube aber nicht, dass der Schluss, jeder, der einen Ego-Shooter spielt, gleichzeitig ein Amokläufer ist. Ich glaube nicht, dass der gesund ist, ja, weil dann hätten wir relativ viele da draußen. Isoliert habe ich gerade schon mal besprochen. Isoliert ist es eben dann auch nicht, weil in der Regel sehr viel Kommunikation stattfindet und sehr viel soziale Interaktion. Und tatsächlich hat sich der E-Sport ja mittlerweile auch zu Massenphänomen entwickelt, der ganze Stadien füllt. Also die League of Legends Weltmeisterschaft, da kommen bis zu 200 Millionen, da wird in Peking halt ein Stadion von 80.000 Menschen gefüllt und 200 Millionen Menschen schauen sich das am Stream an. Also isoliert sieht halt dann ein Stück weit anders aus. Macht süchtig, ja, sicherlich. Auch da die Komponente, das muss man vernünftig kommunizieren und vernünftig angehen, dieses Thema. Aber in der Regel ist ja alles, das, was Spaß macht, irgendwo hat ein Suchtpotenzial, ja. Und der eine kommt damit besser klar und gesund klar und der andere eben nicht. Man muss dieses Thema, darf man nicht vom Tisch nehmen, das ist sicherlich da und man muss es halt letztendlich vernünftig diskutieren und eben dann auch vielleicht die Chance nutzen, dass man in diesem E-Sport unterwegs ist, um das Thema zu thematisieren. Ist ungesund, also ich sage immer ein bisschen plakativ, wenn ich mir so E-Sports-Veranstaltungen anschaue, dann sehe ich da relativ wenig Menschen mit einem Bierbauch, sagen wir es mal ganz konkret. Ja, wenn ich mir die Nordkurve bei Schalke anschaue, sieht man es dann doch öfter. Also ich glaube, auch das ist ein Thema, dem man sich widmen muss. Der E-Sport hat ganz viele positive Komponenten mit einem, was hinsichtlich sag mal, der Fähigkeiten anbetrifft, die für die junge Generation wichtig sind. Das heißt, Reaktionsfähigkeit, eben schnelle Entscheidungen zu treffen, alle die Dinge, die wir wahrscheinlich im Zuge der Digitalisierung vermehrt brauchen wollen. Natürlich muss man demjenigen, der E-Sports betreibt oder der Gaming betreibt, dazu bewegen, auch mal vom Bildschirm wegzukommen und entsprechend Fitness zu betreiben. Ja. Ich sehe da aber tatsächlich nicht so dieses Gegeneinander. In der Regel wird ja in Deutschland tendiert ja dazu, dass man sehr oft sagt, es ist schwarz oder weiß. Ja, es gibt Leute, die spielen nur Computer oder es gibt Leute, die machen nur Sport. So ist es ja in der Regel nicht. Ja, also in der Regel ist es ja so, dass jemand, der gerne zockt, gerne Computer spielt, trotzdem zum Fußballclub geht. In der Regel ist es ja so, dass jemand, der gerne Computer spielt, trotzdem Freunde hat, die er auf der Straße trifft. Und ich glaube, diese Polarisierung und diese eindimensionale Diskussionskultur bringt halt hier nichts. Ja. Unsere Aufgabe ist es als tradierter Sportclub eben den E-Sports so ein bisschen in ein anderes Licht zu rücken und die Wahrnehmung zu prägen und das Ganze so ein bisschen zu entstigmatisieren. Die Kernthemen unserer CSR-Vision, und das komme ich gleich nochmal etwas genauer zu, habe ich gerade schon mehr oder weniger angeteasert. Gesundes Gaming, also uns ist ganz wichtig, dass wir das in einen Rahmen setzen, der dann eben nicht ungesund ist. Miteinander, generationenübergreifendes Spielen, ganz wichtig. Digitale Bildung, ebenfalls etwas, was die Zukunftsfähigkeit von, ich glaube, Deutschland stark beeinflussen wird. Und Inklusion, Gaming für alle. Gesundes Gaming. Viele der Dinge, die ich jetzt erkläre, die sind vor Corona passiert, weil wir durch Corona natürlich auch in unserer Entwicklung gehemmt wurden, wobei man sagen muss, dass der E-Sports wahrscheinlich einer der Gewinner von Corona ist, insofern, dass mehr Leute uns zum Entertainment gefolgt sind und eben die E-Sports-Ligen die einzigen Ligen waren auf der Welt, die quasi ohne Unterbrechung ihren Spielbetrieb weiter betreiben konnten. Was natürlich trotzdem ausgefallen ist, sind Live-Events. Ja, und womit wir begonnen hatten vor Corona, ist mit unserem Gaming- und Sportcamp. Da haben wir Jugendliche eingeladen, in den Ferien, eine Woche Ferienbetreuung mit einer Mischung aus Gaming-Elementen und dann eben ganz vielen Elementen wie sportlicher Betätigung, Fußballspielen, Basketballspielen, aber eben auch, sage ich mal, Lerninhalten. Wie verpflege ich mich richtig beim Computerspielen? Welchen Stuhl sollte ich haben, um vernünftig zu sitzen? Wie kann ich mich zwischen den Spielen so bewegen, dass ich eben mich mal auflockere, meine Augen schone, etc. pp. Das war ein voller Erfolg. Also tatsächlich, und dass ich jetzt übertreibe, muss ich auch nicht. Danach kamen Eltern zu uns und haben gesagt, endlich, endlich, endlich hat die Kinder mal jemand da abgeholt, wo sie sind. Ja, also wir haben es tatsächlich geschafft, dass die Jugendlichen, die dort bei uns waren, eine super Zeit hatten, sich trotzdem ausreichend bewegt haben und die Eltern am Ende glücklich waren, weil die Kinder nach Hause gekommen sind und eben auch über diese anderen Inhalte berichtet haben und das Ganze so wahrgenommen haben, wie es halt ist, nämlich unverkrampft und ohne Barrieren aufzubauen, die Jugendlichen da abzuholen, wo sie sind. Was haben wir mit denen beispielsweise gemacht? Ja, wir haben Reaktionstests angeboten, wo man mal sehen konnte, wie man sich vor und nach den Spielen dann wesentlich verbessert hat. Wir haben, wie gesagt, schon darauf verwiesen, wie man eigentlich gesund sitzen muss. Und ich glaube, für alle von uns, die ins Berufsleben irgendwann starten, wir sitzen halt 8, 9 Stunden vorm Computer. In unserem Falle des Arbeitnehmers sagen da wenige Leute was zu. Wenn man das im Gaming macht, ist das ein großes Problem. Ja, aber auch da muss man ja ein paar Fähigkeiten mitgeben, wie das eben letztendlich gesund stattfindet. Wir haben Gymnastikelemente eingebaut, auch in unserem Profibereich, sodass unsere Spieler eben neben ihrer digitalen Fitness eben auch die körperliche Fitness entsprechend trainieren. Wir haben Vorträge eingebunden für die Eltern, wie sie damit umgehen, wenn vielleicht ein abnormales Spielverhalten bei den Kindern auftaucht. Und auch da gibt es ja Dinge, wo ist da die Grenze? Ja, was ist gut für einen Jugendlichen? Was ist nicht so gut? Letztendlich, glaube ich, hat gerade diese Vortragsreihe auch dazu geführt, dass viele Eltern so ein bisschen sich entspannt haben. Ja, weil immer so der soziale Druck da steht. Mein Kind hat jetzt 2 Stunden am Stück Computer gespielt. Ist das jetzt schlecht oder ist das jetzt gut? Wir konnten da, glaube ich, so ein paar Dinge mit unseren Experten dann eben auch ausräumen. Und was natürlich wichtig ist heute, ein Influencer kommt dazu, der dann halt den Jugendlichen berichtet, wie sein tägliches Arbeiten ausschaut und Trainings in der Kommunikation, sodass auch im Spiel die Kommunikation besser wird. Digitale Bildung, ein weiteres Projekt, was wir jetzt noch nicht konkret umsetzen konnten, was aber auf unserer Agenda steht. Letztendlich, und das glaube ich, das ist auch unbestritten, digitale Kompetenzvermittlung wird eine Schlüsselkompetenz für die Zukunft Deutschlands sein. Wir wollen da als Leuchtturm agieren. Vielleicht wissen Sie es schon, in Skandinavien ist E-Sport ein wesentliches Unterrichtsfach oder ist ein Unterrichtsfach, weil eben das Gaming bestimmte kognitive, soziale und affektive Kompetenzen fördert. Und wir wollen das Thema groß und prominent aufnehmen in unsere soziale Nachhaltigkeitsstrategie, weil wir glauben, dass wir das mit am besten vermitteln können. Was mir persönlich ganz wichtig ist, generationenübergreifendes Spielen. Und vor Corona hatten wir ein Projekt mit einem Startup gerade gestartet, wo es darum ging, eben auf das Thema Spielen im Alter aufmerksam zu machen. Es gibt mittlerweile draußen Startups, die Spielkonsolen entwickelt haben, um Senioren dabei zu helfen, Demenzerkrankungen zu überstehen oder zu verbessern, oder ihren Zustand zu verbessern oder eben halt sowas zu verhindern, indem halt bestimmte Gehirnströme, bestimmte Gehirnregionen durch das Spielen angesprochen werden. Wir waren quasi kurz davor, das Thema inhaltlich aufzunehmen und dann uns halt Pflegeeinrichtungen mit unseren E-Sportlern dann auch prominent zu präsentieren, um das Thema ins Bewusstsein zu rücken. Das ist jetzt on hold wegen der Corona-Pandemie und dazu ist es aktuell noch nicht gekommen. Aber das ist für mich ein ganz entscheidendes Thema. Also nicht nur, dass es halt im gesundheitlichen Sektor sicherlich für Senioren zielführend ist, aber auch in der im Sozialen und in dem Zusammenspielen zwischen Generationen, zwischen Enkel, Sohn und eben dann Senior, passiert da sehr, sehr viel. Und ich glaube, das ist ein Thema, was das Gaming insgesamt auch sehr positiv begleiten kann. Ebenfalls wichtig für uns Inklusion. Etwas hier provokativ ausgedrückt, aber dazu stehe ich. Ich glaube, für mich ist der E-Sport der erste Sport, der, wenn es eben das Handicap zulässt, allen befähigt, am Spiel teilzunehmen. Und mittlerweile gibt es Controller, also mit denen man spielt, und Joysticks, die tatsächlich auch für Menschen mit Behinderungen ausgerichtet sind. Es zählt ausschließlich die Leistung im Spiel. In der Regel trifft man sich ja auch nicht körperlich, sondern man macht das Ganze virtuell. Es ist egal, welche Rasse, welches Geschlecht, welches Handicap ich habe. Wenn ich, sobald ich an dem Spiel teilnehmen kann und das entsprechend vernünftig spielen kann, bin ich im Wettbewerb. Es ist auch egal, an welchem Ort ich bin. Habe ich gerade ja schon im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie angesprochen. Das ist alles egal. Und es gibt tatsächlich auch FIFA und andere E-Sports-Profis mit Behinderungen, die nehmen genauso am Wettbewerb teil. Ja? Und ich glaube, dieses Thema müssen wir noch viel vermehrt in den Vordergrund stellen, um halt hier auch die Stärke des E-Sports herauszukehren. Ganz konkret hier nur Interesse halber mal die Entwicklung unserer E-Sports-Trikots. Jetzt sehen wir nicht nur, dass das sich designmäßig, glaube ich, in eine vernünftige Richtung bewegt, sondern eben bei den letzten beiden Trikots auch einen großen sozialen Nachhaltigkeitsaspekt hat, weil unser E-Sports-Trikot ist eben nicht nur ein Trikot, sondern was wir seit letztem Jahr machen, ist, wir verknüpfen das Merchandising, das Trikot, den Trikot-Launch immer mit einer Social Responsibility-Kampagne. Und im letzten Jahr haben wir damit gestartet. Super angekommen in unserer Community. Wir haben das verbunden mit der Problematik Mental Health, das heißt mentale Gesundheit. Und was wir halt merken, dass wir Resonanzkörper sind für ganz viele Dinge, die in unserer Community stattfinden. Wir Resonanzkörper sind für das, was die junge Generation bewegt. Und Mental Health, gerade natürlich in Corona-Zeiten, aber auch davor, scheint ein Thema zu sein, mit dem ganz viele unserer Jungen, in der jungen Generation ihre Herausforderungen haben. Wir haben das Thema auf die Tagesordnung genommen. Wir haben gesagt, wir spenden die Hälfte des Umsatzes mit unserem E-Sports-Trikot für den guten Zweck an die Robert-Enke-Stiftung, die sich ja gerade in Deutschland mit dem Thema Mental Health stark auseinandersetzt. Wirklich, wirklich super Feedback. Viele Leute haben uns da unterstützt. Am Ende kam auch eine entsprechend hohe Summe zusammen, zumindest für unsere Verhältnisse. Und auch für die Robert-Enke-Stiftung sicherlich nochmal etwas, was sie so noch nicht gesehen haben und was auch auf deren Social-Media-Kanälen für sehr viel Traffic gesorgt hat. Ja, und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende, was wir halt versuchen wollen mit unserem Thema, was wir ja haben, was ein ganz attraktives ist für ganz viele Leute, eben genau solche Themen dann auch zu platzieren. Ein weiteres Thema, an dem wir gerade arbeiten und was jetzt 2021 dann eben auch in die Richtung geht, ist Schlaf und wie hat man eigentlich einen guten Schlaf? Wie kann man seine Gesundheit dadurch stärken, dass man vernünftig schläft? Auch ein Thema, was natürlich in der Gamer-Szene immer stark diskutiert wird. Da wird es jetzt demnächst von unserer Seite wieder was geben. Und genau solche Themen wollen wir eben enttabuisieren, ohne Hürden für diejenigen, die damit vielleicht ihre Probleme, Herausforderungen haben, hier thematisieren und so unsere Community ansprechen. So, vielleicht nochmal zum Abschluss unsere Core Values. Also ich hoffe, dass ich deutlich machen konnte, dass wir die nicht nur hier hinschreiben, sondern dann auch in ganz vielen Bereichen leben. Ich hoffe, dass ich deutlich machen konnte, dass man E-Sports vielleicht mal aus einer anderen Perspektive betrachten sollte, als es oft getan wird. Und viele positive Aspekte hier zu finden sind. Natürlich muss man trotzdem die Herausforderungen, und da gibt es auch einige, die dieser Sport mit sich bringt, dieses Gaming mit sich bringt, offen diskutieren, noch offen angehen. Aber ich glaube, es ist wert, dass die junge Generation, dass die Gehör findet, dass wenn die jetzt ihren neuen Sport entwickelt, dass wir damit dabei sind, dass wir Verantwortung übernehmen und eben denen beiseite stehen mit unserer Erfahrung, die wir aus den letzten Jahren gemacht haben. Ja. Aber auch genauso gut, das ist, glaube ich, entscheidend, eben auch sagen, ich muss ein paar Erfahrungen über Bord werfen, weil sie eben hier nicht mehr funktionieren. Schlussimpuls. Mein Geschäftsführerkollege hat mal was Intelligentes gesagt, macht er auch öfter mal, aber das fand ich jetzt super intelligent, deshalb steht es hier. E-Sport ist das Friday for Future der Sportpolitik. Alte Menschen diskutieren und urteilen, was junge Menschen am liebsten machen und denken sollen. Und das hatten wir damals vor der Europawahl rausgebracht. Das hat bei den Wahlen halt noch nie funktioniert. Das wird auch nicht funktionieren. Ja, also wir müssen uns von einer Sache verabschieden. Wir können solche Entwicklungen nicht negieren. Wir können sie nicht dadurch negieren, dass wir diskutieren, ist das Sport oder ist es kein Sport. Wir können sie nicht dadurch negieren, dass wir sagen, das ist jetzt ein Mädel. Wir reden hier mit der Greta-Generation. Ja, die Greta-Generation, das ist halt ein Mädel, was sich jeden Freitag vors schwedische Parlament setzt und am Ende irgendwann bei der UNO landet. Ja, und das ist die Generation, mit der wir hier reden. Und wir sollten sie einfach ernst nehmen. Ja.